Willkommen bei Konkret, dem Podcast der HeroCon. Vom Handwerker-Event des Jahres direkt in deine Ohren. Ob Digitalisierung, Fachkräftesicherung oder neue Wege der Auftragsgewinnung. Wir bringen das Handwerk mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen. Konkret, klar, echt, handfest.
Unser heutiger Gast ist vermutlich eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der HeroCon 2026. Sie ist Bestattermeisterin, Unternehmerin und seit kurzem Miss Handwerk 2026. Und allein das zeigt schon, wie vielfältig Handwerk ist. Denn Handwerk bedeutet nicht nur bauen, nicht nur reparieren, installieren. Handwerk bedeutet manchmal auch Menschen begleiten. Ich sage ganz herzlich willkommen, Emily Meichler. Emily, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, dass ich da sein darf.
Emily, erstmal herzlichen Glückwunsch Miss Handwerk 2026. Ich glaube, 3-4 Monate ist es her. Wie fühlt sich das an?
Ja, also mittlerweile realisiert man es so ein bisschen. Es hat aber lange gedauert, bis man das überhaupt verstanden hat. Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, weil ich auch nie damit gerechnet habe. Aber bin jetzt super stolz und dankbar, auch den Titel tragen zu dürfen.
Du hast gesagt, du bist stolz. Was bringt das für eine Verantwortung mit sich? Du hast ja auch eine Botschaft, die du rüberbringen willst.
Also zum einen geht es mir natürlich erstmal ums Handwerk allgemein, dass man den Menschen und vor allem auch jungen Menschen, das liegt mir sehr am Herzen, zeigen kann, wie abwechslungsreich das Handwerk einfach ist, wie viele unterschiedliche Berufe es gibt, dass Handwerk nicht immer nur dieses ich arbeite auf der Baustelle, auf dem Bau ist, sondern dass es auch einfach viel facettenreicher ist. Und zum anderen möchte ich auch ein bisschen das Bewusstsein schaffen für unseren Berufsstand als Bestatter, um dieses Thema Tod und Bestatter so ein bisschen aus der Tabuzone zu holen und auch mit dem Klischee aufzuräumen, dass Bestatter nur ältere Männer in schwarzen Anzügen sind.
Hast du denn, wir haben 2026, das Gefühl, also das Thema Bestattung, Tod, das ist immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft?
Auf jeden Fall. Also die Menschen schieben das Thema immer mehr auch vor sich weg. Wobei man sich es eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil wenn wir abends irgendwie den Fernseher anmachen, also es wird ja die ganze Zeit gestorben in allen Filmen. Und dadurch denken viele...
Da schaltet man ja nur ein eigentlich, weil es um Tod und so weiter geht.
Genau. Und das ist ja, dass die Leute, das ist Drama, das finden die Leute cool. Aber sie selber betrifft es ja persönlich irgendwann mal nicht. Und wenn dann Menschen oder wenn dann jemand einen Trauerfall in der eigenen Familie hat, kann da niemand damit umgehen.
Hat sich eigentlich, ich meine, im März, im März bist du Miss Handwerk geworden, hat sich seitdem irgendwas verändert? Wirst du anders wahrgenommen in der Öffentlichkeit? Hast du mehr Anfragen? Kommen mehr Leute auf dich zu, auf euer Bestattungsunternehmen?
Also es kommen schon viele Leute auch auf mich zu, einfach auch, weil viele sagen, hey, du bist jetzt Miss Handwerk, du hast so einen besonderen Beruf, da kann man irgendwie auch einfach was draus machen. Und da bin ich auch dankbar, wirklich für jede Chance und für jede Möglichkeit, die ich da bekomme.
Ja, deswegen sind wir auch froh, dass du heute bei uns bist im Konkret-Podcast. Also bei dir ist das ja auch so ein bisschen in die Wiege gelegt mit Bestattung. War das aber tatsächlich so, dass das wirklich so in dir drin war? Oder gab es da so auch einen Schlüsselmoment, wo du im Familienunternehmen mitbekommen hast, jetzt weiß ich genau, ich will das Unternehmen übernehmen, ich will Bestatterin werden.
Ich habe schon als kleines Kind immer gesagt, ich möchte mal das arbeiten, was meine Eltern machen. Man hat es einfach zu Hause auch mitbekommen. Es ist, wenn man im Familienunternehmen aufwächst, meine Großeltern, meine Eltern, wenn die miteinander gesprochen haben, man bekommt es ja als Kind natürlich auch mit. Und da fand ich es schon immer super spannend. Ich hatte da mal noch kurzzeitig überlegt, ob ich Medizin studieren soll, habe dann aber gesagt nach meinem Abitur, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung, dann habe ich die Ausbildung in der Tasche und studieren gehen kann ich danach immer noch, wenn ich das möchte. Dazu kam es dann nie, aber ja, für mich war es schon immer klar, mir wurde das so in die Wiege gelegt, obwohl meine Eltern immer gesagt haben, mach doch was anderes, du musst...
Das wäre meine Frage gewesen, ja. Ob die dich da so ein bisschen gedrängt haben, so indirekt oder gar nicht?
Überhaupt nicht, also im Gegenteil, die haben eher gesagt, mach erstmal was anderes, du kannst in ein paar Jahren immer noch ins Unternehmen kommen, wenn du das dann möchtest. Mein Bruder hat es zum Beispiel so gemacht. Er hat eine Ausbildung zum Nutzfahrzeugmechatroniker gemacht und ist dann nach seiner Ausbildung jetzt auch ins Unternehmen gekommen. Aber für mich gab es nie eine andere.
Seid ihr da auf Augenhöhe oder bist du eigentlich die Chefin?
Also dadurch, dass er jetzt auch noch mal so ein bisschen in der Ausbildung ist, er ist jetzt auch schon 2 Jahre da, aber ja, wir gucken schon, wir sind sehr viel auf Augenhöhe, aber manchmal, ich bin halt auch die große Schwester.
Also wenn es hart auf hart, du triffst die Entscheidung, du trägst die Verantwortung.
Ja, so. Ja. Wobei wir im Familienunternehmen wirklich immer gucken, dass wir alle gemeinsam die Entscheidungen treffen. Das sind dann auch die besten Wege.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir haben tatsächlich nur 2 Teilzeitkräfte und Aushilfen für Überführung, aber ansonsten sind wir wirklich nur Familie.
Es ist ja oft so bei Bestattungsunternehmen, dass das ein relativ Familienunternehmen geführt
ist. Es ist noch eine Branche, wo sehr viele Unternehmen familiengeführt sind. Es wird immer weniger, weil die familiengeführten Betriebe immer weniger Nachwuchs haben. Dann geht es halt in Richtung Betriebsübernahmen.
Und da will ich auch gleich noch mit dir drüber sprechen. Gibt ja ganz viele Nachfolgeprobleme auch, beziehungsweise Fachkräftemangel, auch ein Riesenthema, aber nicht, wenn es um die Ausbildung beim Bestatter geht. Da ist nämlich ein riesen Run drauf, sprechen wir gleich drüber. Vielleicht nochmal zu dir und deine Faszination über diesen Beruf. Was gefällt dir am besten und was ist dir vielleicht auch am Anfang schwer gefallen?
Der Beruf ist super vielseitig. Wir arbeiten ganz viel mit Menschen zusammen. Wir haben einfach unterschiedliche Arbeiten im Büro, dann aber auch draußen auf dem Friedhof. Man kann sich kreativ so ein bisschen ausleben, weil jeder Trauerfall ist anders, ist gleich keiner dem anderen. Und es macht es einfach so super abwechslungsreich. Und ich habe keinen geregelten Arbeitstag. Also ich kann morgens, wenn ich in den Betrieb komme, nicht sagen, jetzt checke ich meine E-Mails, dann mache ich das. Wenn bei uns ein Anruf kommt und wir müssen raus zu einer Abholung, ist der ganze Tagesplan anderer.
Und der Ablauf ist ja, wenn der Anruf kommt, das heißt 24/7.
Ja. Wir haben 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr sind wir erreichbar und sind wir immer mit einer Mannschaft so aufgestellt, dass wir Verstorbene abholen können.
Und das geht auch nur, wenn du irgendwie auch Freude daran hast. Ich glaube aber trotzdem, dass es tough ist, wenn du weißt, du fährst jetzt, also je nachdem, wo du hinfährst, weißt du ja schon ein bisschen der Erfahrungswerte, was auf dich zukommt. Vielleicht hast du bisher auch ein besonders krassen Fall gehabt oder sind bestimmt Sachen, die dir auch nahe gehen, die du mitnimmst für längere Zeit, die du abends nicht ablegst?
Die Fälle gibt's natürlich, aber man muss auch sagen, unser Beruf, also ich möchte tatsächlich behaupten, dass es nur sehr, sehr wenige Berufe gibt, in denen man so viel Wertschätzung und Dankbarkeit von anderen Menschen bekommt. Und das ist auch das, was uns dann die Kraft gibt, weiterzumachen. So, es gibt nichts Schöneres, wenn eine Trauerfamilie, nachdem du die 2, 3, 4 Wochen begleitet hast, dich nach der Trauerfeier in Arm nehmen und sagen, danke, dass du dich um uns gekümmert hast. Und das gibt dann einfach auch Kraft wieder für die nächsten Fälle.
Ich meine, man kennt das ja auch aus eigener Erfahrung. Man ist dann ein bisschen hilflos und ist dankbar, weil es dann meistens ja klar kommt dann der Arzt oder so, unterschreibt den Totenschein. Aber wenn dann das ganze Restliche, wenn dann relativ schnell klar ist, ist es alles geregelt, wir wissen jetzt, wer die Bestattung und so weiter übernimmt, ist eine Riesenerleichterung auch. Und das ist ja auch viel Psychologie, ne? Also es geht ja nicht nur um den Toten, die Tote abzuholen, sondern da steht ja auch oft eine hilflose Familie dann daneben.
Auf jeden Fall. Es ist auch, viele sagen immer, wie kannst du den ganzen Tag mit Toten arbeiten? Ich arbeite gar nicht den ganzen Tag, ich arbeite ja viel mehr mit den Menschen, mit den Hinterbliebenen. Da ist die Arbeit mit den Verstorbenen tatsächlich deutlich weniger, wenn man das einfach mal ins Verhältnis setzt.
Welche Fähigkeiten braucht man denn, um Bestatter, Bestatterin zu werden?
Man muss flexibel sein. Also das ist wirklich so ein ganz großer Punkt. Wenn es jemand jetzt gibt, der einen strukturierten Tagesablauf braucht, ist er falsch in dem Beruf. Und natürlich spielt auch die Empathie eine super große Rolle. Also wenn man nicht empathisch ist, kannst du nicht Bestatter werden. Dann sollte man lieber was anderes machen.
Und du hast mir im Vorgespräch eben erzählt, es gibt tatsächlich noch selbst im Handwerk selbst die Vorurteile oder die Missverständnisse, dass der Bestatter ja gar nicht zum Handwerk gehört. Und das ist ja, ordne das mal ein. Warum gehört der Bestatter selbstverständlich ins Handwerk?
Ist ja immer so die Frage, mit einem Bestatter möchten viele nichts zu tun haben direkt, muss der irgendwo dazugehören. Viele wissen gar nicht, dass das Bestatterhandwerk eigentlich aus dem Schreiner-Tischler-Handwerk kommt. Und deswegen sind wir auch ein Handwerk. Und dann ist es halt auf der anderen Seite, was ich vorhin schon gesagt habe, Handwerk ist nicht nur dieses, ich arbeite irgendwie auf der Baustelle, sondern das ist auch, Handwerk ist auch, ich mache was für die Menschen, ich mache was für die Gesellschaft. Und da steckt ja viel, viel, viel mehr dahinter.
Was liebst du eigentlich am meisten in deinem Beruf? Ist das schon das, was du eben angedeutet hast, zu sehen, dass du den anderen Menschen Halt gibst?
Ja, also auf jeden Fall, da den Menschen helfen in der schweren Zeit, wenn die wirklich komplett hilflos zu einem kommen, nicht wissen, wo vorne und hinten, oben und unten ist. Das ist schon auch, und dann, also man bekommt da sehr schnell dann auch die Dankbarkeit von den Angehörigen, einfach ein ganz arg schönes Gefühl und das macht's dann auch nachher aus. Und Bestatter darf man nicht werden wegen Geld, sondern man muss das machen, weil es einem am Herzen liegt, weil man das als Berufung sieht.
Seit wann übst du den Beruf aus jetzt?
Ich habe 2019 mein Abitur gemacht und bin seitdem im Unternehmen.
Also seit 7 Jahren quasi machst du das?
Seit 7 Jahren. Ich war bei meiner ersten Abholung tatsächlich 13. Und so seit ich eigentlich wollte ich schon viel früher immer mal mitgehen. Hat mein Papa immer gesagt, du bist noch zu klein, du bist ein kleines Mädchen, ich kann dich nicht mitnehmen. Was denken die Leute, wenn du im Bestattungswagen neben mir sitzt? Mit 13 war ich dann groß genug und durfte mit. Und tatsächlich war es ab da so, dass ich auch viel in den Ferien dann einfach immer geholfen habe. Aber ja, seit 2019 Vollzeit ständig im Unternehmen.
Was hat dich dieser alltägliche Umgang mit dem Tod über das Leben gelehrt? Hast du das Gefühl, du lebst deshalb bewusster, glücklicher, weil du das nicht tabuisierst, weil es ständig einfach präsent ist?
Der Beruf oder gerade auch das Arbeiten mit dem Thema Tod, Sterben, Trauer, Abschied verändert die eigene Lebenseinstellung tatsächlich. Also man versucht das Leben für sich selber bewusster zu leben, bewusster zu gestalten, weil man einfach sieht, wie schnell es vorbei sein kann. Also man versucht dann wirklich die Zeit, die man hier auf Erden hat, so gut wie es geht, sinnvoll auch zu nutzen und sich nicht so viel über Kleinigkeiten aufregen. Ich ertappe mich dann da auch immer selber zwischendurch, wenn ich mich dann jetzt wieder über irgendwas aufrege, wo es eigentlich gar nicht wert ist, sich drüber aufzuregen. Aber es gibt dann auch immer wieder die ein oder anderen Trauerfälle, die einen so auf den Boden der Tatsachen zurückholen, wo man nachher sagt, okay, dass ich mich jetzt gestern über Nachbar aufgeregt habe, weil der blöd geparkt hat, ist komplett unnötig.
Gibt es, also schönes Beispiel, du hast mir erzählt, du hast dir ein kleines technisches Problem mit einem niegelnagelneuen Auto gehabt. Wir sagen jetzt die Marke nicht, aber warst du da auch entspannt oder wärst du wahrscheinlich unentspannter gewesen, wenn du nicht diesen Beruf hättest?
Das weiß ich nicht, aber ich denke mir auch immer, ich sage, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Wir wissen nicht, für was es gut war, dass ich 3 Stunden auf dem Autobahnparkplatz gestanden bin. Aber es ist niemand zu Schaden gekommen, es wurde niemand verletzt. Ich lebe noch, ich bin jetzt hier. Was soll ich mich drüber aufregen? Es macht die ganze Situation ja nicht besser und auch nicht einfacher.
Hast du eigentlich Angst vor dem Tod?
Nein. Ich weiß nicht, was uns da erwartet, wie das abläuft, aber deswegen muss man keine Angst davor haben. Also es kam ja auch noch keiner irgendwie zurück und hat gesagt, das war ganz schrecklich. Deswegen, nein. Also ich lasse es auf mich zukommen und es ist nicht wert, davor irgendwie Angst zu haben.
Jetzt hast du ja ganz viele Familien, viele Menschen getroffen, hast viele Schicksale miterlebt. Gibt's so bestimmte Begegnungen, die du mitnimmst einfach, die dich bis heute begleiten?
Ja, also die Fälle gibt's natürlich, wo man dann nicht vergessen kann oder wo einen dann auch so ein bisschen länger beschäftigen. Das sind aber auch oft gar nicht so, man denkt ja dann immer irgendwie, wenn Kinder sterben, wenn Menschen jung sterben, die Fälle natürlich auch, aber es sind dann auch manchmal so Situationen, stell dir vor, kommst zu einer Familie nach Hause, wo der 99-jährige Mann verstorben ist und die Ehefrau steht daneben und schaut dir in die Augen und sagt, sie war über 70 Jahre mit diesem Mann verheiratet. So, und dann kommst du als fremde Person und nimmst dieser Frau ihren Mann weg. Das sind dann auch so Momente, die prägen einen tatsächlich auch. Obwohl man ja eigentlich denkt, okay, mit 99 ist es auch Zeit zu gehen, da darf man. Aber auch die Fälle sind natürlich dann nachher super traurig und prägend aber auch, weil ich bin da immer ganz ehrfürchtig, weil ich mir dann, wenn ich dann wieder zurück ins Unternehmen fahre, denke, krass, ich werde wahrscheinlich niemals 70 Jahre verheiratet sein. Dafür hätte ich jetzt zu spät angefangen.
Ja, schaffe ich auch nicht mehr. und jetzt haben wir schon mehrmals, oder du hast es mehrmals angedeutet schon, dir ist es wichtig, das Handwerk sichtbar zu machen, auch mit der Wahl eben und vor allem auch Frauen im Handwerk. Wie ist es denn darum bestellt? Wo stehen Frauen im Handwerk heute da? Gibt es eine Branche, wo es besonders gut funktioniert, wie zum Beispiel Bestattung und da eben andere sein, wo es weniger gut funktioniert?
Ja, ich traue mich es eigentlich oft immer gar nicht zu sagen, aber bei uns, also erstens ist im Bestatterhandwerk, wir haben aktuell so hohe Ausbildungszahlen wie noch nie und über 60% der Auszubildenden sind tatsächlich auch Frauen. Mich macht super stolz, ich finde es mega cool. Man hat natürlich auch die Handwerksberufe, gerade die emotionaler geprägt sind oder auch kreativer, wo der Frauenanteil höher ist. Aber ich denke mir immer, wenn doch auch eine Frau Bock hat, was zu machen, wenn der ein Beruf Spaß macht, wo vielleicht Männer dominiert ist, ey, dann sei mutig, dann mach das, weil es spielt ja eigentlich nachher gar keine Rolle, was für ein Geschlecht wir haben, solange wir nachher einen Beruf finden, der unsere Berufung ist. Ist völlig egal, ob wir Mann oder Frau sind, dann einfach machen.
Emily, vielleicht schöner Aufruf, einfach machen. Warum klappt das so gut mit dem Thema Ausbildung zur Bestatterin bei Frauen? Was ist das, die emotionale Seite?
Ist auf jeden Fall die emotionale Seite. Das Bestatterhandwerk hat gerade als einfach auch so ein bisschen Hype. Deswegen sind die Ausbildungszahlen auch so hoch. Tatsächlich gehen viele nach der Ausbildung, treten ihren Beruf als Bestatter, Bestatterin nicht an, weil sie in der Zeit einfach trotzdem merken, wie schwer der Beruf ist. Wir hatten es vorher schon, diese ständigen Bereitschaften, dieses ständige Erreichbarsein, das passt halt in der heutigen Generation nicht mehr zu der Work-Life-Balance und am besten nur 3 Tage die Woche arbeiten. Da wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber ja, man braucht vielleicht Vorbilder, wo sich dann auch junge Menschen, junge Frauen drin sehen und sagen, hey, ist eigentlich cool. Viele machen die Ausbildung zum Bestatter, weil sie in der Familie einen Todesfall hatten, wo entweder der Bestatter eine große Katastrophe war und die sagen, ich werde jetzt auch Bestatter, weil ich kann es besser. Oder wo dann die Familie von einem Bestatter betreut wurde, der seine Arbeit so gut gemacht hat, dass es dann junge Menschen eben dazu animiert, dann auch die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft zu machen.
Und du bist ja nicht nur Bestatterin, sondern auch Bestattungsmeisterin.
Ja.
War es dir auch wichtig, dass du jederzeit ausbilden kannst?
Ja, mir ist auf jeden Fall wichtig. Ich finde es auch sehr schade, dass wir aktuell nicht ausbilden können, weil wir personell nicht so gut aufgestellt sind, dass ich einem Auszubildenden gerecht werden kann. Ich könnte
das nicht abdecken, ja.
Und ich denke mir, wenn ich einen Auszubildenden mir hole, dann möchte ich es gescheit machen. Und dem kann ich aktuell nicht gerecht werden, was super schade ist. Aber das wird in Zukunft auf jeden Fall irgendwann passieren.
Warum? Wir haben 2026 und trotzdem brauchen wir wieder so ein Panel, wo es um Frauen im Handwerk geht. Warum ist das immer noch so ein schwieriges Thema?
Das ist halt ein gesellschaftlich ein ganz großes Problem. Und das fängt dann halt auch schon bei den Eltern an, die zu ihren Kindern sagen, du musst aufs Gymnasium gehen, du brauchst ein Abitur und du musst studieren gehen. Wenn wir diesen Gedanken so aber weiterführen, dann kommt in 20 Jahren niemand mehr, um den Wasserhahn zu reparieren, wenn da kein Wasser mehr rauskommt, weil alle Studierten dann drumherum stehen und sagen, ach so, ja, da kam doch bis jetzt immer Wasser raus, wo ist denn jetzt das Problem, warum funktioniert's nicht? Und das sind einfach so Sachen, das vergessen ganz arg viele. Und man muss den Menschen vielleicht einmal wieder mehr das Bewusstsein dafür geben, wie erfüllend es ist, was für Menschen zu tun. Und wir alle im Handwerk, wir schaffen was, wo wir am Ende des Tages sehen, was wir gemacht haben. Und wir machen es für die Menschen, wir machen es für die Gesellschaft. Und die Denkweise ist, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen. Und vielleicht schaffen wir es, das irgendwie wieder zurückzubekommen.
Du willst ja diese Botschaft, also starkes Handwerk und vor allem Frauen im Handwerk auch nach außen tragen. Nicht zuletzt durch deine Wahl, Miss Handwerk 2026. Und trotzdem gehst du, glaube ich, bewusst um mit dem Thema Sichtbarkeit und Privatleben. Also du bist jetzt, glaube ich, niemals andere müssen, die sind noch viel präsenter, glaube ich, auch auf Social Media. Du bist da vorsichtig, ist so mein Eindruck.
Ja, also ich versuch's ein Stück weit zu trennen. Ich habe schon nicht super viel Freizeit. Ich habe schon kein wirkliches Privatleben. Ich komme aus einer Kleinstadt. Ich bin seit der Wahl, es war natürlich auch medientechnisch ein bisschen was los. Wenn ich sonntagmorgens dann irgendwie ins Schwimmbad gehe und die Frau sagt dann schon, ah, Sie sind doch die Frau Meichle, Sie habe ich letzte Woche im Fernsehen gesehen. Und du denkst dir so, ja, und Frau Meichle möchte jetzt einfach nur in Ruhe gelassen werden und schwimmen gehen. Also das sind dann schon auch so ein bisschen Themen, da die gehören jetzt einfach dazu. Das ist auch in Ordnung. Und auch als Bestatter, man kennt einen in der Stadt, wo man ist. Man begleitet so viele Menschen. Also wenn ich dann am Tag irgendwie 2, 3 Trauerfeiern habe, wenn da bei jeder Trauerfeier 100 Leute sind, haben mich an dem Tag mindestens 300 Leute gesehen mit meinem Namensschild und jeder weiß nachher, wer ich bin. Ja. Und dann versuche ich halt schon so ein bisschen die ein oder anderen privaten Dinge auch einfach wirklich privat zu halten.
Also du willst quasi die offiziellen Termine, die nimmst du schon wahr, bist aber jetzt nicht so, dass du wirklich alles auf Social Media bereittreten musst.
Nein, weil ich das auch tatsächlich beruflich ein bisschen schwierig finde. Es war jetzt auch in der Zeit von Miss Handwerk, auch in der Zeit vor dem Finale, wenn wir dann diese Unboxing-Videos zum Beispiel hochgeladen haben. Wir haben halt auch zwischendurch Trauerfälle, wo ich weiß, Angehörige folgen mir auf Instagram, die gerade einen super schweren Schicksalsschlag
erlitten haben. Und dann gibst du dich da als...
Und dann kann ich mich nicht vor die Kamera stellen und einen auf Friede, Freude, Eierkuchen machen und Leben ist so toll. Das passt passt manchmal nicht. Deswegen ist es auch, was Social Media angeht, als Bestatterin gar nicht so einfach, weil das so ein ganz schmaler Grat ist. Es gibt Bestatter, die viel auf Social Media machen. Das ist immer die Frage, ob man das möchte.
Das ist ein sehr sensibles, emotionales Thema.
Ja.
Eine interessante Perspektive, wie du damit umgehst. Und trotz dieser Vorsicht, deswegen ist es so toll, dass gerade du auch Miss Handwerk geworden bist, die nicht jetzt alles Mögliche da, weil das spielt ja oft auch eine große Rolle, wie präsent bin ich in den sozialen Medien, dass du trotzdem so bewusst damit umgehst. Das ist auch ein schönes Vorbild. Und nichtsdestotrotz, Handwerk braucht Sichtbarkeit. Gibt es so eine Sache, was Handwerk betrifft, was dir wirklich Sorgen macht, riesengroße Sorgen, außer vielleicht jetzt zu wenig Frauen im Handwerk?
Ja, allgemeines Nachwuchsproblem sehe ich tatsächlich als sehr großes Zukunftsproblem auch. Weil wir müssen irgendwie gucken, dass wir junge Menschen, ist völlig egal, ob Frauen oder Männer, dass wir die wieder mehr ins Handwerk ziehen, dass wir das dafür attraktiver machen und dass wir die Denkweise aus den Köpfen bekommen. Vor allem auch von den älteren Generationen, die einen sehr großen Einfluss auf die jungen, heranwachsenden Menschen haben, zu sagen, im Handwerk macht man sich nicht mehr kaputt. Das war vielleicht früher mal so, aber im Handwerk hat sich so viel geändert und so viel getan, dass man auf jeden Fall ins Handwerk gehen kann.
Gibt es so eine, und trotzdem gibt es ja immer zwei Seiten einer Medaille, gibt es auch so eine unangenehme Wahrheit, die zum Handwerk gehört, wo man auch offen und ehrlich drüber sprechen muss?
Ja, Handwerk ist nichtsdestotrotz auch anstrengend. Und je nachdem, was man dann für einen Beruf wählt, ob es jetzt bei mir zum Beispiel ist, wo man auf der einen Seite so ein bisschen das Emotionale hat, das einfach anstrengend ist, oder auch auf der anderen Seite das Körperliche natürlich. Weil die Verstorbenen, die im vierten Stock versterben, auch die müssen nach unten getragen werden. Und so ist es ja in anderen Handwerksberufen genauso. Aber auf der anderen Seite, wir wollen doch alle auch irgendwie sportlich sein. Dann ist es doch eigentlich ganz guter Kompromiss.
Du brauchst auch nicht, machst du noch viel Sport nebenher oder ist das eigentlich mit dem Beruf schon abgedeckt?
Tatsächlich mache ich zum Abschalten brauche ich Sport.
Was machst du? Gehst du laufen oder was machst du?
Triathlon.
Triathlon machst
du. Ja, ich habe mir ein Hobby ausgesucht. Ich habe mir ein Hobby ausgesucht, wo gar nicht so zeitintensiv ist.
Ach so? Ja.
Ja, drei Sportarten auf einmal.
Ja, genau.
Passt dann.
Vielleicht noch, ich meine, wenn jetzt andere sagen, ich will ins Handwerk, sagst du toll. Und wenn jetzt andere sagen, ich will Miss Handwerk werden, wie hast du da eine kleine Handlungsempfehlung?
Ja, toller.
Ist noch toller?
Ja.
Ist ja nichts, wo du jetzt sagst, das ist jetzt, das muss man jetzt machen als, das ist ja eine, das kann man ja auch vielleicht auch nicht so richtig planen, ne? Miss Handwerk zu werden.
Nee, man kann es nicht planen. Und ich habe bis zum Finale, als ich auf der Bühne stand, gedacht, ich werd's nicht, weil da so viele coole Frauen auch mit dabei waren, mit so besonderen Geschichten, dass ich dachte, die werden ja jetzt ja nicht die Bestatterin nehmen. Ja. Aber tatsächlich war es jetzt so, wie gesagt, schon super dankbar, aber auch für alle Zukünftigen. Also der Bewerbungsstopp jetzt für Miss Handwerk 2027 ist ja schon abgeschlossen, aber wir brauchen auch Miss und Mr. Handwerk 2028.
Auch da bin ich raus. Emily, ich habe noch eine kleine Miss Handwerk Blitzrunde zum Schluss. Da nehmen wir zwei Begriffe. Kannst du mir einen sagen? Miss Handwerk oder Bestattermeisterin?
Bestattermeisterin.
Bühne oder Werkstatt?
Werkstatt.
Sichtbarkeit oder Privatsphäre?
Sichtbarkeit.
Mut oder Sicherheit?
Mut.
Herz oder Kopf?
Herz.
Tradition oder Zukunft?
Zukunft.
Instagram oder echtes Leben?
Echtes Leben.
Handwerk oder Studium?
Handwerk. Ich verstehe die Frage
so
nicht.
So viel Nachdruck. Vorbild oder Influencer?
Vorbild.
Die wichtigste Eigenschaft einer Handwerkerin?
Mutig sein.
Die wichtigste Eigenschaft einer Führungskraft? Besonders, wenn man den eigenen Bruder im Unternehmen hat.
Vertrauen in seine Mitarbeiter haben.
Die größte Gefahr fürs Handwerk?
Ich wollte schon gerade sagen, künstliche Intelligenz, aber das ist auch wieder so ein Thema. Wir Handwerker müssen keine Angst haben vor künstlicher Intelligenz. Sie kann uns maximal unsere Arbeit erleichtern.
Die größte Chance fürs Handwerk?
Junge Menschen.
Und noch die letzte Frage, wofür möchtest du als Miss Handwerk 2026 stehen und in Erinnerung bleiben?
Ich möchte dafür stehen, dass wir junge Menschen ins Handwerk holen, dass wir zeigen, wie cool das Handwerk ist, wie abwechslungsreich und vielseitig. Und vielleicht schaffe ich es zu vermitteln, dass es unfassbar schön ist, wenn man einen Beruf für sich findet, den man gerne macht, wo man nicht sonntagabends denkt, oh Gott, morgen ist wieder Montag, ich muss arbeiten gehen, sondern dass man einen Beruf finden kann, der einem wirklich richtig Spaß macht, der einen erfüllt und dass man gern zum Arbeiten geht. Und ich sag, in den 136 Handwerksberufen, die wir haben, ist da für jeden was dabei.
Emily, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich hoffe, du kommst mit dem Ersatzwagen zurück nach Geislingen.
Hoffe ich auch.
Und dein neues Auto ist bald wieder fertig. Und ja, toll, dass du bei uns warst hier auf der HeroCon 2026 in unserer Konkretfolge. Dankeschön, Emily Meichle, Miss Handwerk 2026, Bestattungsmeisterin. Das war wirklich ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
Danke.
Konkret, klar, echt, handfest.